Die Millennials. Eine Zeitreise durch die 2000er.
Kerzen auf dem Adventskranz dürften so langsam aber sicher runtergebrannt sein. Der Countdown läuft, Geschenke einpacken, Weihnachtsmenü durchplanen, letzte Einkäufe erledigen. Heute ist der 22. Dezember und das ist das große Finale unseres kleinen Millennials Adventskalenders. Ich bin Dörte. Hallo Laura.
Ja, hallo Dörte. Und dieses Jahr ist ja die Adventszeit nicht so ganz so lang. Also meine Kerzen sind noch nicht ganz abgebrannt, muss ich gestehen. Ich glaube, ich schaff's dieses Jahr auch nicht. Aber
ich schaffe das ehrlich gesagt nie.
Ich auch nicht. Zumindest die vierte
Und dann hat man
Kerze.
Immer, dann hat man immer so ein paar Kerzenreste. Die versuche ich dann immer so über den Rest des Jahres dann doch noch zu verwerten, um sie nicht einfach wegzuschmeißen. Aber ich glaube, ich habe so eine Schublade, da stehen einfach so von den letzten 3-4 Jahren so die traurigen, stumpen Kerzenreste drin, die drauf warten, irgendwann nochmal angezündet zu werden.
Also auch noch die echten aus den 2000er Jahren, die sind ja bei dir wahrscheinlich auch noch dabei. Ja genau, und im nächsten Jahr kauft man dann doch immer wieder die neuen, weil man es dann vergessen hat, dass man ja noch diese hatte. Ich habe es dieses Jahr anders gemacht. Ich recycle die Kerzen aus dem letzten Jahr, weil ich sie wirklich so wenig verbrannt habe, dass es fast nicht auffällt. Und das Blöde ist jetzt natürlich, die vierte Kerze ist angezündet, weil eigentlich dieses Jahr ja die vierte Kerze gar nicht, also einen Tag angezündet werden dürfte. So, ja.
Genau, weil Heiligabend der vierte Advent ist.
So sieht's aus. Aber wir,
alle paar Jahre gibt's das mal.
Genau, aber wir öffnen ja trotzdem heute ein Türchen und wollen nicht nur schlecht über Adventskränze reden, sondern auch Schönes dabei haben. Und wir hatten ja schon echt leckere Sachen aus allen Schubladen, von herzhaft bis kauig bis süß. Und ich bin jetzt voll gespannt, welches Highlight du jetzt zum Abschluss präsentieren wirst.
Ja, also man kennt das ja aus klassischen Adventskalendern, dass so am Ende, also natürlich meistens dann erst in Türchen 24, aber Türchen 24 ist ja jetzt quasi unser Türchen 22. Da ist ja häufig noch so eine kleine Besonderheit drin, sage ich mal. Also entweder in den ganz klassischen Schoko-Adventskalendern halt eine besonders große, ein besonders großes Schokoladenstück oder in irgendwelchen anderen Adventskalendern wahrscheinlich was besonders Wertiges. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist völlig okay, wenn ich jetzt auch in unser letztes Türchen mal ein bisschen was anderes reintue, was jetzt nicht im engeren Sinne was zu essen ist. Das hatte ich letztes Mal ja schon so ein bisschen angeteasert. Aber es ist doch, finde ich, irgendwie so voll so ein 2000er-Ding gewesen, bestimmte Lebensmittel mit meinem Türchen Nummer 22 zuzubereiten. Also es ist eher ein Kochwerkzeug, und zwar aus der großen Welt der Töpfe und Pfannen, würde ich mal im weitesten Sinne sagen. Das hat so ein bisschen was Neues in die Küche reingebracht. Ich persönlich habe mir auch einen gekauft, als ich dann meine erste eigene Wohnung hatte, und zwar bei IKEA. Das ist jetzt allerdings, führt ein bisschen in eine falsche Richtung, weil IKEA als schwedisches Möbelhaus jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür ist, diese Kochgeräte zu verkaufen. Hast du irgendeine Idee, wovon ich reden könnte?
Ich denke an die 2000er und IKEA und was Neues in der Küche, was irgendwie ein bisschen Pep aus der Welt der Töpfe und Pfannen reingebracht hat, als erstes an einen Wok.
Ja, genau.
Nicht nur Stefan Raab hat ihn entdeckt, nein, es gab ihn ja auch wirklich in der Küche. Und wir hatten auch diesen IKEA-Wok, der, glaube ich, irgendwie 20 Euro gekostet hat oder 20 Mark, lass mich lügen. Und nach 6 Wochen war die Beschichtung ab. Das war meine kurze Geschichte des Wok. Also lange
Dann hast du ihn aber natürlich nicht fachgerecht genutzt.
Wahrscheinlich
ne?
nicht, nein. Wahrscheinlich habe ich es zu heiß gemacht oder so. Aber eigentlich ist ja ein Wok also wenn man eigentlich einen nicht beschichteten Wok hat, so wie das ein Asiate verwendet, dann ist der genau dazu da, dass es richtig heiß gemacht werden kann. Das hat mit diesen Woks nicht funktioniert. Aber
ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe den Wok dann genutzt, weil man halt dachte, ach so, ja, Wok, damit macht man jetzt irgendwie asiatisches Essen in Anführungsstrichen. Aber ich habe halt den nie so genutzt, wie er ja eigentlich vorgesehen ist, genutzt zu werden. Also der hat ja schon eine Funktion mit diesen heißen, ganz besonders heißen, hochgehenden Seitenwänden und sowas.
Ja.
Aber das war mir ja völlig egal. Ich wollte eigentlich nur so tun, als wüsste ich jetzt, dass das irgendwie zur Zubereitung der asiatischen Küche gehört. Aber das war ja auch noch die Zeit, so in den frühen Nullerjahren oder auch Mitte der Nullerjahre, da hat man ja noch gar nicht so unterschieden wie heutzutage zwischen unterschiedlichen so asiatischen Küchen. Also natürlich jetzt, es gab bestimmt Leute, die haben das getan, aber es war noch nicht so im Mainstream angekommen, dass man sagt, ich gehe heute zum Vietnamesen oder ich gehe heute zum Thai oder was auch immer. Es war halt, ich gehe zum Asiaten. Und ja. Asiatische Küche war dann irgendwie mit so einer fünf Gewürze China-Mischung von irgendwie chinesischen Wochen bei Lidl oder so. Und dann hat man das halt damit gewürzt, im Wok gekocht. Und irgendwie diese Instant-Nudeln reingemacht und dann hatte man halt asiatisches Essen.
Ja, das stimmt. Und man hat auch wirklich teilweise, glaube ich, auch Sachen im Wok gemacht. Zumindest haben wir, glaube ich, Sachen im Wok gemacht, die halt gar nichts mit Asien eigentlich zu tun hatten. Also Gemüse, was man in Asien gar nicht kennt. Und das halt auch, wie du schon sagtest, ich meine, eigentlich ist ja die Idee, dass man unten so eine Fett sehr heiß macht und das dann da so drin schwenkt, dass man eigentlich ja gar nicht umrühren muss. Also man berührt den Wok ja dann eigentlich gar nicht mehr groß. Und wir haben wahrscheinlich viel zu wenig Fett verwendet, weil der Wok ja beschichtet war von Ikea zumindest, was ja auch Schwachsinn ist. Und ich glaube, wir haben auch Sachen da reingemacht, die da gar nicht reingehören. Und wir haben wahrscheinlich auch umgerührt und das nicht so mit dieser Bewegung, mit der das so ein echter asiatischer Wok-Profi schwenkt, gemacht. Also wahrscheinlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann mit diesem Wok. Und dann war er eben schnell kaputt und dann haben wir gesagt, so ein Scheiß brauchen wir auch nicht.
Ja, ich hatte ihn lange, aber habe ihn dann irgendwann auch nicht mehr so viel benutzt. Es war bei mir ehrlich gesagt eine kleine Phase. Und heute besitze ich keinen Wok mehr, aber koche, glaube ich, dafür besseres asiatisches Essen. Asiatisches Essen in Anführungsstrichen, als früher mal.
In der ganz normalen Pfanne.
In einer ganz stinknormalen Tefal-Pfanne. Keine Werbung. Aber ich finde, der Wok steht irgendwie so, ist so ein weiterer Step so für das aufkommende Asia-Food-Trend-Thema, was ja immer mehr gewachsen ist eigentlich, so seit den 90ern mit Sushi, ne?
Auf jeden
Fall. So späte 90er und heutzutage gibt's ja einfach eine super große Auswahl halt an vielen verschiedenen asiatischen Küchen, die alle so bestimmt immer noch europäisiert sind in ihrer Ausrichtung, aber früher in den 90ern sind wir halt mit meinen Eltern zum Chinesen gegangen. Da ist man zum Chinesen gegangen und viel mehr gab's halt auch nicht. Und das ist ja jetzt doch ganz schön
anders. In Wirklichkeit meistens Vietnamesen waren, die da gekocht haben, weil viel mehr Vietnamesen in Deutschland waren als Chinesen. Das war ja egal. Die haben ja auch ich glaube, die haben ja schon auch eher so an chinesische Küche gedacht, wenn sie hier was angeboten haben. So ähnlich wie Kroaten dann italienisch gekocht haben oder Albaner.
Ja.
Weil das irgendwie im Trend war, hat sich das jetzt ja wirklich vervielfältigt und jetzt gibt es zwar auch manchmal so Asia-Imbisse, wo man dann aber eher so ein bisschen die Nase rümpft, wenn man dann sieht, okay, da gibt es jetzt Süß-Sauer-Ente, es gibt aber auch Ente mit Curry, wo du denkst, Curry ist doch was Thailändisches und es gibt
und
auch
Pad Thai und Sommerrollen.
Achso, ja, genau. Und das ist ja eigentlich vietnamesisch, aber ist ja egal. Irgendwie gibt es dann halt alles. Und die Ente ist irgendwie frittiert. So mit Panade, wo man auch so denkt, ich glaube, so eine richtige chinesische Ente hat auch noch nie eine Panade gesehen. Aber egal.
Ja.
Aber das stimmt. Also wir müssten eigentlich übrigens, meine Folge fällt mir jetzt dazu ein, können wir an dieser Stelle gleich mal festhalten, über Küchengeräte der 2000er, weil ich finde, der Wok reiht sich da auch wunderschön ein in Dinge, die man meinte, in den 2000ern haben zu müssen und dann wahrscheinlich nie wieder verwendet hat. So Milchaufschäumer, Schablonen, um den Cappuccino irgendwie mit Schokopulver zu verzieren.
Das schön und, mit so einem Herz draus, rieselt, ja.
Und Moor.
Ganz besonders geschmackvoll. Ja, finde ich eine gute Idee. Denken wir mal weiter drauf rum. Ja, das war mein Türchen 22 und das große Abschlusspräsent für alle Millennials da draußen.
Für alle Küchen, Küchenfeen und Küchenzauberer ist das natürlich jetzt ein Riesenpräsent. Da kann ich jetzt nicht mithalten. Bei mir gibt's aber ein schönes, nicht ganz weihnachtliches, aber leckeres Dessert, das in den 2000er Jahren, zumindest bis zum Jahr 2004, die besonders jüngeren Millennials erheitert hat, nehme ich mal an, mich zumindest. Und zwar, es handelt sich um einen Quark, der besonders angeordnet war in seiner Packung und hatte auch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Kinderüberraschungsei, hatte nämlich so einen kleinen Catcher drin. Und das wäre dann quasi mein Weihnachtsgeschenk. Sagt dir das vielleicht noch was? Sagt dir die Firma Onken noch etwas, die leider aus den Regalen verschwunden ist?
Onken. Kenne ich vor allem, glaube ich, so aus dem Joghurt-Segment. Die hatten doch auch ganz normal diese großen, vor allem diese großen 500 Gramm Becher Joghurt, oder?
Genau, die gab's auch und es gab für Kinder, vielleicht kennst du das gar nicht, aber also bei uns war das total beliebt, gab es einen Quark, der eine UFO-förmige Verpackung hatte und in der Mitte war ein Spielzeug drin. Seit den 90er Jahren gab's das und in den 2000ern fand ich das total toll. Frufo hieß das. Das war so ein Quark, so ein erdbeeriger Quark, den man eben so aus dem Ring rauslöffeln konnte. Und in der Mitte waren dann so Sammelspielzeuge drin, so ähnlich wie beim Überraschungsei, die Figuren. Und ich glaube, es gab sogar auch noch andere Sorten, aber ich mochte immer so Erdbeer sehr, sehr gerne.
Ja.
Und dieser Quark.
Ich habe es mal parallel gegoogelt. Ich glaube, ich habe das noch nie gesehen.
Was? Oh.
Nee.
Dann hätte ich dir jetzt auch mal hier was zum Heiligen Abend sozusagen noch was richtig Besonderes
da
serviert.
Haben meine Eltern mich offensichtlich im Supermarkt immer geschickt am Regal vorbeigeleitet.
Haben meine auch probiert, bis ich es dann irgendwann in der Werbung gesehen habe.
Nee, konnten wir mal so hier Joghurt mit der Ecke und sowas. Mal durchboxen, aber ich glaube, sowas Wildes gab es bei uns nie. Das sieht ja abgefahren aus.
Das war auch extra für Kinder.
Kinderquark ist auch Kinderquark. Wie kommt man auf die Idee, einen Quark Kinderquark zu nennen? Was ist das eigentlich für eine irgendwie niederträchtige Werbestrategie? Das sollte doch verboten werden.
Weil da ganz viele Vitamine und
Calcium
und Traubenzucker, natürlich kein böser Zucker, sondern nur Traubenzucker.
Nein, nur der gute Traubenzucker.
Gar nicht dick. Und also das mochte ich sehr gerne. Wurde aber, wie ich dann rausgefunden habe, schon 2004 aus dem Sortiment genommen, plötzlich.
Ja.
Und dann gab es, analog zu mehreren Sachen, die ich ja jetzt schon gefunden habe, auch große Petitionen. Es gab Leute, die sich da jahrelang für eingesetzt haben, dass dieser Frufo-Quark wieder eingeführt wird. Und es hat dann auch geklappt. Also die Firma Onken wurde irgendwie gekauft von der Milchfirma Emmy. Und die haben dann irgendwie mal gesagt, na gut, dann machen wir mal wieder diesen Frufo-Quark, wenn die Leute das unbedingt haben wollen. Hat er wieder einen Shitstorm ausgelöst dann, weil der Quark anders geschmeckt hat als der ursprüngliche Quark. War 2019, also auch viele Jahre später. Entweder die Leute waren halt erwachsen geworden und die Geschmacksnerven haben das einfach nicht mehr erkannt. Und vielleicht haben die Leute gedacht, das hat auch früher besser geschmeckt.
Ja.
Oder es hat wirklich anders geschmeckt. Das kann ich dir nicht sagen, weil ich habe diesen Reloaded Frufo Quark nicht gekauft. Wurde dann aber eben nach kurzer Zeit doch wieder rausgenommen, weil es dann nicht so gut ankam. Also hatte nur noch ein kurzes Revival, aber ja, der Kinderquark, ne? Der Frufo-Kinderquark. Genau, oder wie die Firma Emmy dann gesagt hat, das beschränkte Wachstumspotenzial und die ungenügende durch die anhaltend steigenden Inputkosten zusätzlich negativ beeinflusste Profitabilität haben uns nun zu diesem aus wirtschaftlichen Gründen notwendigen Schritt bewogen. Frufo, aus
ja, dem alles klar.
Zitat Ende.
Habe ich verstanden, ja. Ja. Also die Leute kaufen nicht genug mit also ja. auf Deutsch. Ja.
War aber erst 2022, also es gab ihn dann doch noch mal 3 Jahre
okay.
lang.
Okay. Hattest du den noch mal wahrgenommen im Supermarkt?
Nein.
Okay.
Ich habe mich, wie gesagt, nur an diesen Quark erinnert und habe mich an so Schulbusfahrten erinnert, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, in denen ich mich immer gefreut habe, wenn ich dann so einen coolen Kinderquark dabei hatte, wo man dann so in der Mitte eben dann nochmal dieses Spielzeug rausholen konnte. Also stand hoch im Kurs bei uns. Aber
auch da muss ich aber sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass deine Eltern das gekauft haben.
Ja, ich glaube, es hat sehr viel Überzeugungsarbeit gekostet, das zu kaufen. Und es wurde jetzt nicht ungefragt gekauft,
ja.
sagen wir mal so.
Ja.
Es ist jetzt nicht so, Schatzi, wir haben dir einen Frufo-Kinderquark mitgebracht, freust du dich? Nein, so war es nicht.
Ja, ach, sowas gab es halt auch echt bei uns wirklich wenig. So diese, was gab es denn da noch hier, Leckermäulchen und Fruchtzwerge gab es bei uns, glaube ich, sowieso, ehrlich gesagt, nie.
Oh doch, das gab es bei uns
auch. Wie gesagt, irgendwann dann so ein bisschen hier Joghurt mit der Ecke oder die
der
Abklatsche von Aldi. Der große Bauer. Und ganz früher hatten wir, ganz früher in den 90ern, da hatten wir diese von Lünebest.
Ja.
Diese, die so stichfest waren. Mhm. Da hatten die Becher so eine komische Form. Die waren an einer Seite gerade und dann
so
ein Halbkreis. Ja.
Ja.
Und davon hatten wir meistens die Sorte Haselnuss. Und das ist für mich voll der Kindheitsgeschmack.
Fancy. Nee, ja. Haselnuss hatten wir nicht, aber wir hatten auch diese Joghurts, Plural,
ja.
Mit genau dieser Form, aber eher so in Erdbeer, Heidelbeer, also eher so Fruchtaroma. Aber ich wusste, dass es so coole Joghurts auch gab. Aber ich glaube, so Vanille und sowas, das hatten wir dann doch nicht. Es war immer was mit Frucht, leider.
Die Frucht, der Fruchtpart hatte sich doch da immer unten, der war immer unten drin und man musste das dann umrühren, ne? Große Frage, hast du es am Anfang umgerührt oder hast du bis unten gegessen und dann konzentriert das Fruchtpüree gegessen?
Nee, ich war nie so ein. Ich habe auch nicht von der Milchschnitte das Außen gegessen und dann das Innen oder so. Ich habe tatsächlich das umgerührt
okay.
und dann zusammengegessen, sehr ordentlich.
Das habe ich nie gemacht, weil ich das so, ich fand das immer so befriedigend, glaube ich, aus diesem stichfesten, aufgeräumten Joghurt das so nach und nach rauszulöffeln und dann immer so die Umrisse des letzten Happens quasi noch in dem Joghurt zu sehen. Wenn man das umgerührt hat, dann war ja dieses ganze Stichfeste irgendwie weg. Und das hat mich irgendwie gestört.
Aber der Joghurt hatte dann sonst ja auch keinen Geschmack.
Nee, das war aber nicht so schlimm.
Okay, wir halten fest, Dörte ist ordnungsliebende Esserin.
Ja.
Bei dem Frufo-Quark hat das nicht so funktioniert. Der war eher so gemischt. Hm. Also ich habe auch gerade nochmal nachgelesen, es war Erdbeerbanane. Also es sollte Erdbeerbanane sein. Ob es tatsächlich so geschmeckt hat, daran kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Aber ich fand es eben toll, die Konsistenz war so ein bisschen fester, weil es so ein Quark war.
Mhm. Okay.
Aber ja, ich kann es dir jetzt leider nicht mehr in echt kredenzen. Aber vielleicht können wir den Quark nochmal in den Wok hauen und dann ein bisschen umrühren. Und vielleicht kommt ja was Ähnliches dabei raus, wenn wir Bananen und Erdbeeren drin machen.
Ja. Das war jetzt nicht so besonders weihnachtlich, was wir hier präsentiert haben. Aber dafür umso leckerer, würde ich sagen.
Genau. Und wir hoffen, dass ihr was Leckereres an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen serviert bekommt. Ich meine, aus dem Wok kann man ja auch leckere Sachen machen, ne? Und kein Fertigdessert à la Frufo, sondern was richtig Schönes, Selbstgemachtes.
Ja, ein schönes Mousse au Chocolat oder Tiramisu oder eine Crème Brûlée.
Und irgendwann im neuen Jahr, wenn wir uns wieder hören, dann räumen wir mal die Küche aus und schauen nach den eingestaubten 2000er-Utensilien. Das steht auf jeden Fall auf der Bucketlist fürs neue Jahr, würde ich sagen.
Das und noch viel mehr. Wir wünschen euch eine wunderbare Restweihnachtszeit, ein frohes, friedliches und im besten Fall besinnliches und auch ein bisschen lustiges Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Tschüss.
Eine Zeitreise durch die 2000er. Die Millennials.